Herzlich willkommen zu Praxiswissen to go, dem Podcast für medizinische Assistenzberufe. Der Podcast rund um deinen Alltag in Praxis oder Klinik mit praktischen Tipps, wertvollen Anregungen und Informationen auf Augenhöhe.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Praxiswissen to go. Mein Name ist Angelique Botha und in unserer heutigen Folge dreht sich alles rund um das Thema Biologika und Biosimilars. Ihr erfahrt in dieser Folge, was Biologika und Biosimilars überhaupt sind, wie ihr eure PatientInnen zu Biologika informieren solltet und was bei diesen Medikamenten auch wichtig zu wissen ist. Außerdem erhaltet ihr wertvolle Tipps für den Praxisalltag mit Biologikatherapien und für den Umgang mit euren PatientInnen, die eine solche Behandlung erhalten oder darauf umgestellt werden. Dazu begrüße ich ganz herzlich unsere heutigen GesprächspartnerInnen. Zuallererst begrüße ich ganz herzlich Ines Bäblich. Sie ist MFA in der Dermatologie und im Charité-Hautzentrum Berlin-Tegel tätig. Hallo Ines.
Ja, hallo Angelique.
Auch wieder mit dabei ist Petra Hartmann. Sie ist MFA und Versorgungsassistenz CED in der Gastroenterologie und arbeitet in einer gastroenterologischen Gemeinschaftspraxis in Minden und ist zusätzlich noch Vorsitzende der FAZIT. Hallo Petra.
Hallo.
Und zuletzt begrüße ich auch ganz herzlich Ulrike Erstling. Sie ist RFA und Vorsitzende des Fachverbands Rheumatologische Fachassistenz e.V. Herzlich willkommen, Ulrike.
Hallo.
Biologika sind ja mittlerweile Bestandteil moderner Therapiestrategien geworden, zum Beispiel bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen oder auch in der Krebstherapie. Aber zunächst vielleicht für unsere HörerInnen eine kurze Erklärung. Was sind denn Biologika eigentlich?
Biologika gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren und sie waren damals tatsächlich ein Quantensprung bei der Versorgung von Patienten mit chronischen entzündlichen Erkrankungen. Zu diesen Erkrankungen gehören rheumatische Erkrankungen wie zum Beispiel Psoriasis oder rheumatoide Arthritis, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, aber auch entzündliche Hauterkrankungen wie die Psoriasis oder die Acne inversa.
Biologika sind komplexe Arzneimittel, die biotechnologisch in lebenden Zellen hergestellt werden. Sie enthalten zum Beispiel Zellbestandteile oder Proteine, aber keine pflanzlichen Wirkstoffe. Biologika haben die Eigenschaft, bestimmte Zellen des Immunsystems oder entzündungsverursachende Botenstoffe zu unterdrücken. Und zu den typischen Biologika zählen Entzündungshemmer, Impfstoffe, Hormone, wie zum Beispiel Insulin oder auch Gerinnungsfaktoren.
Ja, und vor allem sind Biologika zielgerichtete Arzneimittel. Das heißt, sie richten sich gegen spezielle Strukturen, die bei bestimmten Erkrankungen vermehrt auftreten.
Was steckt denn nun hinter dem Begriff Biosimilar? Und wie unterscheiden sich Biosimilars von Biologika?
Der Name Biosimilar kommt vom lateinischen Wort similis, also ähnlich. Biosimilars beziehen sich immer auf ein bereits zugelassenes Originalbiologikum. Da sagt man auch Originator- oder Referenzarzneimittel zu. Und wenn dessen Patentschutz ausgelaufen ist, können entsprechende Biosimilars hergestellt werden. Ein Biosimilar enthält immer den gleichen Wirkstoff wie das Referenzbiologikum, aber aufgrund der komplexen Struktur der Moleküle sind Biosimilars nicht komplett identisch mit diesen Originalpräparaten. Aber ganz wichtig zu wissen, Biosimilars sind trotzdem genauso wirksam und sicher wie die entsprechenden Biologika und sie werden in der Regel auch in derselben Dosis zur Behandlung der Erkrankungen eingesetzt.
Ja, ganz genau, Petra. Und wie Originalbiologika werden Biosimilars nur unter hohen Auflagen von der Arzneimittelbehörde zugelassen. Also ich kenne auch manche Patienten, die dann struggeln und sagen, ich habe gehört, das ist ja nur ein Ersatz. Da müssen wir wirklich den Patienten auch nochmal aufklären, dass diese Biosimilars sehr hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards unterliegen und auch ihre Wirksamkeit und Sicherheit für die Patienten werden anhand von Studien genau überprüft. Und die Entwicklung und Herstellung eines Biosimilars ist also ähnlich aufwendig wie die des Originalbiologikums. Also es braucht in der Regel so rund 10 Jahre, bis die auch auf dem Markt sind.
Trotzdem sind Biosimilars preisgünstiger als die entsprechenden Biologika. Das ist vor allem ein wirtschaftlicher Aspekt. Auch von Seiten der KVen gibt es daher eine Verpflichtung, bestimmte Anteile an Biosimilars anstelle von Biologika zu verordnen. Diese Anteile variieren von Bundesland zu Bundesland.
Nun gibt es ja auch die sogenannten Generika. Was ist da genau der Unterschied zu den Biosimilars?
Ja, man spricht von Generika oder auch mal Generika. Diese Präparate werden chemisch hergestellt und sind vom Wirkstoff her tatsächlich identisch mit den Referenzprodukten. Im Unterschied dazu werden diese Biosimilars in lebenden Zellsystemen hergestellt und das sorgt bei der Produktion immer wieder für winzige Veränderungen, wie bei körpereigenen Substanzen auch. Sie sind also mit dem ursprünglichen Referenzprodukt, wie gesagt, nicht komplett identisch, aber genauso wirksam. Und wichtig zu wissen ist auch, dass das Originalpräparat von vor 10 oder 20 Jahren nicht mehr das gleiche ist wie heute.
Was sollten PatientInnen denn nun zu Biologika und Biosimilars wissen? Und erleben Sie bei Patienten und Patientinnen auch Bedenken gegenüber dieser Therapieform?
Ja, auf jeden Fall. Teilweise gibt es zu dem Begriff Unsicherheiten bei unseren PatientInnen. Einige bringen Biologika in Zusammenhang mit Bio-Lebensmitteln und assoziieren dabei gesund. Andere wiederum reagieren eher skeptisch bis sogar ängstlich, da sie dahinter eine genmanipulierte biotechnologische Herstellung vermuten, die sie schon bei der normalen Nahrungsaufnahme ablehnen. Es ist also enorm wichtig, Patienten und PatientInnen gut zu Biologika zu informieren.
Unsere Patientinnen und Patienten haben natürlich schon viele Fragen, wenn sie auf ein Biologikum und Biosimilar umgestellt werden. Das ist ja ganz natürlich. Die wollen wissen, wie wirkt es, wie schnell wirkt es, welche Nebenwirkungen macht es, haben wir Erfahrungen schon bei anderen Patienten und auch, welche Auswirkungen haben diese Medikamente auf das persönliche Leben unserer Patienten. Zum Beispiel auch in Richtung Familienplanung oder auch den Berufsalltag. Bevor es zur Erstanwendung kommt, erklären wir dem Patienten die korrekte Anwendung und Lagerung dieser Medikamente. Ja, was passiert bei einer Selbstapplikation und auch, was müssen Sie allgemein beachten? Beispielsweise, wenn die Injektion mal vergessen wurde, wenn die Patienten einen Infekt haben oder auch die Mitnahme des Medikamentes auf Reisen. Dazu gibt es ganz viel Infomaterial, was wir sehr gerne dem Patienten an die Hand geben. Die behalten sowieso nicht alles, was wir denen in der Praxis erklären. Und da ist es gut, wenn man den Material mitgibt für zu Hause, damit sie das in Ruhe lesen können. Wichtig ist aber natürlich auch unsere persönliche Erklärung und die Einweisung durch die Fachassistenz und auch den Arzt. Und man sollte möglichst auch selber alle Inhalte, was ich dem Patienten vermitteln möchte, selbst kennen. Ich muss die Broschüren kennen, ich muss die Applikatoren kennen.
Ja, also Peter, da gebe ich dir absolut recht. Also die Voraussetzung für eine gut betreute und informierte Patientinnen ist, dass das Fachpersonal selbst immer gut geschult und up-to-date ist. Also klar muss der Arzt oder die Ärztin den Patienten die Diagnose oder Therapie erläutern, aber mit ihm abstimmen muss er das auch. Aber wir letztendlich als MFAs oder RFAs unterstützen ja das ganze Therapiemanagement und das ist ganz, ganz entscheidend. Also da haben wir eine ganz große Rolle und wenn wir da nicht informiert sind, dann fühlt der Patient sich auch nicht sicher. Also muss man mal so sagen.
Ja, es ist super, wenn es gelingt, eine gute Balance zu finden zwischen ausreichend nützlicher Information und der Herausforderung, Patienten dabei nicht zu überfrachten. Das kann für jeden Patienten und jede Patientin individuell ganz unterschiedlich sein.
Was muss ich als medizinische Fachassistenz im Arbeitsalltag beim Umgang mit den Biologika konkret beachten? Und was ist vor einer solchen Therapie zu klären?
Ja, vor so einer Therapieeinleitung gibt es immer eine ausführliche Untersuchung durch den Arzt. Wir sagen auch Screening dazu. Es wird zum Beispiel geklärt, dass der Impfstatus aktuell ist. Die Patienten dürfen keine Hepatitis haben oder eine latente oder aktive Tuberkulose und es darf keine Infektion oder eine Schwangerschaft bestehen. Im Verlauf der Therapie können sich Patienten und Patientinnen natürlich impfen lassen, zum Beispiel gegen die Influenza oder Covid-19. Aber es muss sich unbedingt um einen Totimpfstoff handeln. Lebendimpfstoffe sind kontraindiziert. Wenn Operationen geplant sind, muss gut abgesprochen werden, ob eine Biologikatherapie starten kann oder ob die Operation gegebenenfalls im Intervall der Injektionen oder Infusionen erfolgen kann. Das ist ganz wichtig. Da sind auch Absprachen zwischen den einzelnen Ärzten extrem wichtig.
Ja, und ganz wichtig ist es ja auch, mit den PatientInnen im Gespräch zu bleiben. Also nur gemeinsam können wir ja auch im Austausch erfahren, welche Bedürfnisse der Patient überhaupt hat. Denn nur so können Arzt und Patient auch gemeinsam eine optimale Entscheidung treffen für seine Therapie. Die Applikationsform ist wichtig und auch das Applikationsschema. Und wir können nicht wissen, wie es in seinem Leben passt. Und wir kennen sein Leben nicht. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass der Patient sich uns gegenüber öffnet und wir auch gute Zuhörer sind und auch Fragen stellen natürlich. Ne?
Ines, Sie sprechen jetzt ja schon die verschiedenen Darreichungsformen an. Welche Möglichkeiten gibt es denn, Biologika bzw. Biosimilars zu verabreichen und was muss ich dabei beachten?
Aufgrund der Molekülgröße können Biologika nicht in Tablettenform eingenommen werden. Bei Patienten, die unsicher in der Selbstapplikation sind, bietet sich eine Injektion entweder in der Praxis an oder eine Infusionstherapie. Das setzt natürlich voraus, dass das auch in der Praxis möglich ist. Es müssen Infusionsplätze da sein und es muss auch genügend Personal fürs Monitoring da sein. Für die Eigenanwendung zu Hause stehen uns Fertigspritzen, Fertigpens oder auch Autoinjektoren zur Verfügung. Gerade für PatientInnen mit Spritzenphobie eignen sich Pens und Autoinjektoren ganz hervorragend. Als geschlossene Systeme mit Nadelschutz bergen sie zum einen ein geringeres Verletzungsrisiko als Spritzen und sie sind extrem einfach zu handhaben, da sie lediglich auf die Haut aufgesetzt werden müssen und vor allem man sieht die Nadel nicht.
Ja, und es gibt auch elektromechanische Injektionsgeräte, die sogenannten wiederverwendbaren Autoinjektoren, die mit einer App gekoppelt sind. Hier sind die Kartuschen wiederbefüllbar und daher umweltfreundlicher. Preislich entsprechen die Kartuschen den anderen Darreichungsformen, allerdings müssen die PatientInnen selber ihre Daten in die jeweilige App eingeben. Ja, und das gefällt nicht jedem. Dafür bietet es eine Reihe an optionalen Funktionen, wie zum Beispiel die Aufzeichnung und Verfolgung des Injektionsverlaufs und verschiedene Krankheitssymptome, wie zum Beispiel den Schmerz, die Müdigkeit, sowie die Position der Injektionsstellen. Auch die Injektionsgeschwindigkeit kann darüber gesteuert werden. Außerdem kann die Dokumentation ergänzend digital mit dem Arzt geteilt, gespeichert und/oder auch ausgedruckt werden.
Ja, und meine Erfahrung zeigt mir immer wieder, wie wichtig es auch ist, dass unsere Patienten und Patientinnen rund um ihr Medikament auch selbst gut Bescheid wissen. Also das heißt auch mal selbst in die Eigenverantwortung gehen, auch mal den Beipackzettel lesen, auch gucken, wie soll es gelagert werden. Diese Medikamente sollten ja durchgehend gekühlt auch im Kühlschrank aufbewahrt werden bei +2 bis +8 Grad. Und sie dürfen auf keinen Fall einfrieren. Und wir erleben das ja auch immer in der Praxis, dass die Patienten kommen und sagen, das Medikament, die Packung ist hinten am Kühlschrank angefroren, macht das was? Also Patienten und Patientinnen sollen auch in die Eigenverantwortung gehen, sich auch mal im Beipack, wie gesagt, erkundigen, was steht da drin. Und auch wissen übrigens, dass der Transport nach Hause und auch auf Reisen es sich empfiehlt, die Kühlkette einzuhalten und eine Kühltasche zu haben, also nicht mit einem Beutelchen losziehen. Das sind alles Dinge, die man wissen muss. Und auf Flugreisen beziehungsweise auch Reisen ins Ausland ist es auch sehr hilfreich, dass die Patientinnen wissen, dass sie das auch ins Handgepäck nehmen sollten und können und dass sie auch eine Zollbescheinigung brauchen, wenn es ins Ausland geht und die können sie von uns bekommen. Wir wissen nicht, wer verreist, bitte ansprechen und auch wir können auch natürlich im Gespräch sagen, wenn sie verreisen, sprechen sie uns an, sie bekommen von uns eine Zollbescheinigung. Auf jeden Fall nochmal, dass wir als Personal auch wissen, dass der Patient auch eine Eigenverantwortung hat und ihn auch ruhig nochmal drauf stupsen, das Medikament einfach auch zu kennen. Das ist sein Medikament, es wird ihn begleiten und deswegen wäre es gut, wenn er weiß, wie er damit umgehen soll.
Genau, und Sie sollten sich auch unbedingt mit der Verabreichung des Medikaments auskennen und damit vertraut sein. Es ist total wichtig, dass wir den PatientInnen den Umgang damit zeigen, sie anleiten und auch überwachen, dass die Injektion ordnungsgemäß appliziert wird. Dazu gehört unter anderem auch darauf zu achten, wie die Substanz im Sichtfenster aussieht. Die Flüssigkeit darf zum Beispiel nicht flockig sein. Außerdem sollten wir dem Patienten oder der Patientin geeignete Injektionsstellen am Bauch und Oberschenkel zeigen und ihnen auch sagen, wo sie sich applizieren sollten, also nicht in Narben, Verhärtungen oder Tattoos, und dass sie immer 3 cm Abstand zum Bauchnabel halten. Das wäre optimal.
Sehr wichtig finde ich es auch, dass wir uns als medizinisches Fachpersonal selbst sehr gut mit den verschiedenen Formen der Selbstinjektion auskennen. Über Demopens und Demospritzen kann man den Patienten und Patientinnen die Handhabung demonstrieren und zeigen, wie einfach das eigentlich ist. So kann der Patient Vertrauen gewinnen und traut sich dann auch ganz sicher, so eine Injektion selbst zu Hause durchzuführen.
Ich muss gleich anfangen zu kichern, weil wenn du das sagst, dass wir das so schön üben können mit dem Patienten oder ihnen zeigen können mit diesen Demopens. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich dieses Ding auslöse, um dem Patienten zu zeigen und mein kleines Bäuchlein hinhalte, denke ich immer, oh lieber Gott, lass es der Demopen sein. Obwohl ich natürlich mir sicher bin, dass ich ihn aus der Demopen-Packung genommen habe. Aber irgendwas bleibt immer so ein komisches Gefühl, dass ich denke, oh nein, ich will keine Spritze haben.
Ja, das ist wirklich süß, Ines. Ich glaube, so geht es ganz vielen anderen deiner KollegInnen auch noch. Aber ja, total toll, dass ihr euch so gut damit auskennt und damit auseinandersetzt und uns jetzt auch schon so viele hilfreiche Informationen zum Praxisalltag mit den Biologika und den Biosimilars mitgeben konntet. Wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende der Podcast-Folge. Ines, was möchten Sie unseren HörerInnen denn zum Abschluss noch mit auf den Weg geben?
Was möchte ich mit auf den Weg geben? Also wir müssen uns bei der Biologikatherapie ganz besonders mit der Lebensrealität unserer Patienten und Patientinnen auch auskennen. Also welche Applikationsform passt am besten zum jeweiligen Person? Welche Unterstützung braucht's oder braucht jeder Einzelne ganz individuell? Also dafür müssen wir mit dem Patienten kommunizieren, sie fragen, wie läuft die Therapie, wie geht's ihnen dabei, bedrückt sie was? Also ruhig immer im Gespräch bleiben, eine gute Kommunikation gegenseitig führen. Ja, und noch etwas, ich finde es ganz, ganz toll, dass in der heutigen Zeit eine solche Bandbreite von Therapien zur Verfügung steht und dass so ein großer Zugewinn für unsere Patienten und Patientinnen ist. Und umso wichtiger ist es, dass die Patienten der Therapie vertrauen, uns vertrauen und wir im Gespräch bleiben und gemeinsam kommunizieren.
Ulrike, was wäre denn für Sie noch Ihr Schlusswort?
Ja, ich schließe mich Ines da gerne an, möchte gerne noch anmerken, dass es auch wunderbar wäre, wenn wir noch mehr Fachärzte bekämen. Ja, und ich denke, der ganz besondere Vorteil von Biologika und Biosimilar ist es, dass sie zielgerichtet eingesetzt werden können. Und mir ist es noch wichtig, seid immer selbst gut informiert, wenn ihr eure PatientInnen bei eurer Biologikatherapie begleitet. Denn gerade bei chronisch entzündlichen Erkrankungen steht immer im Fokus, wie PatientInnen möglichst autonom und beschwerdefrei ihren Lebensalltag gestalten können. Und das gelingt am besten mit gut informierten PatientInnen.
Vielen lieben Dank, Ulrike, für Ihr schönes Schlusswort. Petra, was möchten Sie denn unseren HörerInnen noch mitgeben?
Also aus meiner Sicht ist die Betreuung von Patientinnen mit einer Biologika- oder Biosimilar-Therapie ein spannendes Aufgabenfeld für uns als Fachassistenz. Mit unserer arztentlastenden Information und der Betreuung können wir den Patienten viele Hilfen anbieten, um so eine Therapie erfolgreich und sicher durchzuführen.
Vielen lieben Dank an Sie drei, Ines, Petra und Ulrike, dass Sie uns heute so tatkräftig unterstützt haben und wir wirklich jetzt in so kurzer Zeit so tolle, kompakte und praxisnahe Infos bekommen haben zu Biosimilars und Biologika. Wenn ihr Feedback und Anregungen habt zu dieser Podcast-Folge, dann freuen wir uns über eine E-Mail an info@praxiswissen2go.de. Empfehlt den Podcast auch gerne direkt euren LieblingskollegInnen weiter und abonniert den Podcast. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn dann auch unsere neue Folge online geht. Diesmal dann zum Thema Nachhaltigkeit in der Praxis. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war eine Folge von Praxiswissen to go, dem Podcast für medizinische Assistenzberufe. Dieser Podcast ist ein gemeinsamer Service von medizinischen Fachkräften und der MGen GmbH.